Und da sind wir in der nächsten Form des Week. Ja, heute mal nicht live, sondern für euch natürlich on demand hier am Sonntagabend. Und wir besprechen für euch heute AEW Dynamite und AEW Rampage. Und ja, wir gucken natürlich, wie wir das in Zukunft machen, wenn jetzt AEW Collision auch auf dem Kalender auftauchen wird. Dann wird es sehr wahrscheinlich einen anderen Termin geben, aber da sprechen wir dann mit euch drüber, wenn es soweit ist. Und dann müssen wir natürlich auch gucken, wie viel von Rampage überhaupt noch übrig bleibt, weil es auch sein kann, das ist nämlich schon die Gerüchteküche, die läuft, dass Rampage zum neuen Dark verkommen wird. Und dann ist es natürlich auch die Frage, ob man sich das dann auch geben muss, wenn es denn nur darum geht, dass irgendwelche Jobber-Matches oder so kommen. Ich meine, ich finde das persönlich immer ganz interessant, mal so ein paar Newcomer zu sehen, was die so können und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich dann auch immer die Frage, ob das denn so interessant ist, das zu reviewen. So, aber heute besprechen wir natürlich die Dynamite Nummer 191 und Rampage Nummer 95. Und ja, das waren die Shows, die jetzt sozusagen nach dem Pay-Per-View kamen. Und es war storyline-technisch okay. Wrestling-technisch ein bisschen Letdown und ja, es ist viel, viel, viel Luft immer noch nach oben und darüber sprechen wir jetzt und deswegen ist mir heute mit dabei der Ken.
It's Sunday, you know what that means, time for Bullshit, komm, bring mir das hinter uns.
Ja, und außerdem mit dabei ist natürlich auch der Mattis.
Jawohl, Luft nach oben, stimmt allemal. Wir haben heute, glaube ich, alles dabei von gut bis nicht so gut bis starten genau. Rein.
Ja, aber komisch, dass es nach unten hin immer mehr wird.
Ja. Abwarten. Ich glaube, da sind wir heute ein bisschen geteilter Meinung. Schauen wir mal. Ich freue mich.
Genau. So, also es geht los mit der Dynamite Nummer 191 aus San Diego, Kalifornien, 5400 Zuschauer und es geht direkt los mit einem Six-Man-Tag. Der Blackpool Combat Club tritt an, also Claudio Castagnoli, Gian Moxley und Wheeler Yuta treten an gegen die Lucha Bros, Penta El Zero, Miedo und Rey Fénix, begleitet von Alex Abrahantes und Bandido. Weil, ja, Bandido ist zwar mal bei den Best Friends, aber dann ist er auch mal wieder bei den Lucha Bros, weil, ja, der ist halt, ne, der hat halt ganz viele Freunde.
Der ist halt Mexikaner, die sind ja alle so miteinander.
Jo. Genau, so die kennen sich auch alle.
Genau, die sind halt alle zusammen über die Mauer geklettert, die Trump ja damals aufgestellt hat. Nee, es sind ja Mexikaner, die springen ja rüber.
Flippy, Flappy. Hatte nicht ursprünglich die Mauer die Demokraten aufgebaut und dann hat Trump sie nur erweitert oder irgendwie so? Ach, ist auch egal. So, also, wen interessiert es? Snuck across our borders. So, und ja, die haben ein 11-minütiges Match und ich fand's langweilig.
Shit. Wieder Flippy Shit und ich meine, die Lucha Brothers finde ich eh scheißen langweilig, fand ich schon immer scheiße und dieses ständige es geht mir so auf den Sack und vor allem, Alter, es ist Ring of Honor, Jungs, was machen die schon wieder bei AEW? Was soll der Mist? Als hätten wir keine Leute bei AEW selber.
Ja, stimme ich zu, definitiv, aber ich muss sagen, die Crowd war drin. Lucha Brothers...
Crowd ist immer drin.
Das ja, nicht immer, aber
John Moxley von hinten rauskommen lassen, in den Ring kacken, ein bisschen Blut oben drauf und die Leute würden das feiern.
Ja, aber also. Ich fand das Match ist, also es gab dieses Mal, und dazu werden wir auch noch kommen, schlimmeren Flippity-Flappity-Shit. Und dass die Lucha Brothers und El Bandido sowas machen, das ist ja klar, sie sind Luchadors und die kennen sich sicherlich auch. Fernab des Rings, das kann ich mir gar nicht anders vorstellen.
Quasi eine Fortsetzung von diesem ja. Battle Royale gewesen, wo die ja auch zusammengearbeitet haben, das ist schon klar. Aber nichtsdestotrotz, ich habe keinen Bock auf die Lucha Brothers.
Also die Match-Ansetzung, warum man das jetzt nochmal gemacht hat, ja, ist okay. Ich fand gut, dass man Wheeler Yuta und Bandido gut in Szene gesetzt hat in der ganzen Chose, dass Bandido sich auch ein bisschen gegen Claudio bewähren konnte und dass Wheeler Yuta dann auch am Ende den Pin macht. Fand ich alles ganz okay und wenn man die beiden jetzt weiter pusht, also Yuta und Bandido, wenn man die beiden jetzt halt wirklich in die Richtung bringen will, wie man es jetzt anscheinend auch mit ein paar anderen Charakteren machen will, dann finde ich das okay. Match war mittelmäßig, da stimme ich euch schon zu. Das war, es war nicht zu viel Chaos, das habe ich wieder sehr gemocht, aber es ist eben da auch noch Luft nach oben.
Definitiv. Was ich auch okay fand, war, dass es als Opener nicht zu lang war. Also es ging 11 Minuten, das war okay. Wir hatten ja auch schon Opener, die so 18, 19 Minuten gingen mit dem ganzen Quatsch. Und das ist für mich dann tatsächlich too much.
So. Ja, 18, 19 Minuten wäre es gewesen, wenn wieder Cassidy den Opener gemacht hätte.
Ja, eben.
Das genau fand sowas. Ich auch gut. Das fand ich auch gut.
Das allerbeste war, dass Moxley nicht geblutet hat.
Ja. Haben wir Bilder dazu?
Ja, ich habe ist mir gerade auch aufgefallen, ich habe die gar nicht angemacht. So,
ja, hier klar, sehen wir ja, klar, ja, der Black Bull Comic Club kam
ja. Ja, stimmt, das habe ich ja voll vergessen. Er sah auch,
hatte ja dieses Superhelden.
Ach ja, genau, das war alles.
Das stimmt,
war,
ja.
Das war auch wieder so Panel. Die beiden kommen raus und dann kommt er raus in seinem komischen Kakerlaken-Outfit. Was soll denn der Quatsch?
Musste nicht
la
sein.
Cucaracha, la Cucaracha.
Ja. Ach ja, und Brian Danielson war am bei den Kommentatoren, genau, das war auch noch. Das fand ich, ich hab's vergessen, dass er dort war, deswegen war es anscheinend auch relativ irrelevant, aber was ich jetzt mich erinnern kann, war es auch relativ spaßig, weil er die Teams ganz gut overgebracht hat.
Ja, also ein bisschen schlimm, auch das hier fand ich total
albern. Ja, dieses ewig lange Ding. Oh,
das Gott, du wieder so genervt. Das hat so
lange gedauert. Das einzig Witzige daran war, dass Kassin Claudio angefangen hat, ihm in die Wade zu beißen. Haben wir da Bilder von? Ich weiß es nicht. Nein,
ich glaube nicht.
Haben wir nicht, aber und wie immer, Penta hat nicht drauf reagiert. Er hat überhaupt nichts gemacht. Und das ist halt auch wieder so, das ist eben das, was mich bei diesen Mexikaner-Matches einfach immer so nervt. Sie sellen so gut wie nichts. Und wenn sie was sellen, dann ist es für ungefähr 7 Sekunden und dann ist es wieder vorbei. Das sehen wir momentan auch. Ich gucke ja, wie gesagt, immer mit JFK immer mal wieder so Nitros von 97. Da haben wir halt auch teilweise so Six-Man-Tag-Matches. Ist auch immer vollkommen willkürlich. Super, super Kalo zusammen mit Juventud Guerrera und keine Ahnung, ich weiß es gar nicht, wer da der dritte Mann war. Ich muss mal kurz überlegen. Ultimo Dragon, glaube ich, der da aber immer Ultimate Dragon hieß, gegen irgendwie Psychosis, La Parca und Villano 4, einfach irgendwie gewürfelt. Und auch da einfach nur Abläufe. Sie rennen und springen und bla. Klar, 97 war das Publikum da drin, weil das war was Neues. Ne, das kannte niemand so. Die Leute haben sich gedacht, jo, naja, Hogan gegen Piper ist halt auch, keine Ahnung, Standfußball, ne, was das angeht. Das ist halt klar. So, aber auf der anderen Seite, Alter, Leute, es ist einfach lächerlich, wenn die Leute nach dem 25. Corkscrew-Plancher einfach wieder aufstehen, als wäre nichts passiert.
Ja, das ist leider der Lucha-Stil, den, ja, da wird nicht viel gesellt. Das hat man ja bei Rouge auch zuletzt gesehen. Der hat ja auch nur gesellt für Jungle Boy. Und hier hat man halt auch das Problem gehabt. Und ja, hier hat man hat Wheeler Utah sich von Orange Cassidy den Tipps geholt. Hey, wie kann man denn die Leute am besten einrollen?
Nee, die den Arsch aufreißen 10 Minuten lang und dann rollen sie einfach ein.
Den Seatbelt, glaube ich, hat Utah aber vor Cassidy gezeigt, tatsächlich. Ah,
okay.
Das war auch eine ganze Weile lang sein Finish, das er auch bei Dark benutzt hat.
Okay, gut. Aber auf jeden Fall war vom Finish her gut, dass Utah hier den Ping machen durfte.
Ja, das stellen sie jetzt ja momentan auch so dar, damit sie ihn dann irgendwie feiern können und so. Das ist auch in Ordnung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das von Brian Danielson selbst inszeniert ist. Also, dass er dem Newcomer was gibt. Das haben wir von ihm zu seiner Zeit als Daniel Bryan in der WWE ja schon gesehen, dass er auch Leute gefördert hat, wie Drew Gulak oder so, und sich auch für die Leute hingelegt hat.
Sollte man auch. Ich meine, vom Blackpool Camel Club ist Jutta wirklich der am ehesten gepusht werden muss, weil die anderen drei Jungs, das sind große Namen. Die brauchen
absolut, absolut, genau. Also ich finde es auch vollkommen in Ordnung, dass man, wenn man Wheeler Utah, man kann jetzt über ihn sagen, was man will. Ne? Also ich meine, charismatechnisch ist es immer noch ein bisschen schwierig, aber im In-Ring ist er in Ordnung. Wie gesagt, ich finde, er könnte noch ein bisschen Masse zulegen, zumindest a little bit. So, ja, es schadet ihm nicht mal ins Gym zu gehen, so, aber es ist ja auch ein bisschen mehr geworden schon. Vielleicht trainiert er einfach mal mit Claudio, das könnte ich, glaube ich, ganz gut tun.
Wenn der mit Claudio, glaube ich, einmal Beine trainiert, ist der für eine Woche out of order.
Ja, und? Ja, und? Ist doch egal.
Alter, wie siehst du denn aus? Oh, ich war gestern im Gym kurz mit Claudio. Ich habe ihm mal beim Pumpen zugesehen. Oh, ja. Das guckst du dir an.
Ich hab Upper Body geskippt. Ja, keine Ahnung. Also weiß ich auch nicht. Aber ja. das wäre auf jeden Fall was man da definitiv mal machen könnte. Also das wäre schon ganz in Ordnung, denke ich.
Jo. Naja. Oh Gott. Da, ja, erster Down, Letdown.
Ja, genau. Dann waren wir Backstage mit Alex Marvez bei den Young Bucks und Hangman. Und ja, dann sagt Matt Jackson, ja, der Blackpool Combat Club, der hat uns hier wieder das Schlimmste aus uns herausgebracht. Ich wollte jemanden mit dem Schuh das Gesicht wegsprengen.
Fresse. Oh. Halt deine Scheiß in die Fresse.
Und ich bin nicht zum Arzt gekommen, deswegen lasse ich mir hier jetzt den Fuß einwickeln.
Eine Woche später.
Ja.
Oh, nee,
mir leid. Nee, sorry. Jungs gehen mir einfach nur auf den Senkel.
Ja, und vor allem, das Geile ist, also ich weiß nicht, also das, was jetzt kommt, dass nämlich auf einmal wo Hangman Adam Page was redet, auf einmal die Dark Order kommt, Newsflash. Wenn ihr euch fragt, warum das so ist, dann müsst ihr Being the Elite auf YouTube ansehen. Oh. Denn da wird das erklärt, warum die einen Twist haben. Und guess what? Es geht um, was ich gesehen habe aus Being the Elite, es geht um ein aufgegessenes Kuchenstück.
Oh wow, ich wollte gerade sagen, das war das Einzige, was ich gut fand an diesem Segment, dass die Dark Order mal wieder kommt und diese Verbindung mit Adam Page kommt. Aber geil, das ist nur Egenscheiß. YouTube-Show ist...
Ja, also es wurde da im Grunde über Being the Elite wurde das aufgebaut. Ich weiß es nicht, ob man wirklich darauf eingeht. Wenn es etwas anderes ist, freue ich mich. Aber das jetzt zur Zeit, man hat die Ewigkeit nicht mehr gemeinsam gesehen. Ergo müsste man sich wieder mal überlegen, okay, was hat jetzt eigentlich Hangman Adam Page mit der Dark Order am Schaffen gehabt? War der auch mal kurz, glaube ich, in einem Team gemeinsam. Jetzt wieder hier. Ja, kann man vielleicht was machen, wenn es darauf hinausläuft.
Ja. Ich dachte wirklich, die nehmen die alte Storyline wieder auf. Denke ich, schön, hey, jetzt Storytechnik. Und nee, jetzt
also ganz ehrlich, das glaube ich aber auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt wirklich nur um diese Scheiße von BTE geht. Das kann
ich hoffe nicht. Es nicht.
Weil
zu wär's den Jungs.
Evil Uno und John Silver haben ja auch gesagt, ja, ist okay, so, du hängst jetzt mit deinen neuen Buddies rum, ne? Wir hauen halt einfach ab. Die Frage ist jetzt natürlich auch wieder, sollte man sie die gesamte Zeit so darstellen? Weil diesen Quatsch hatten wir jetzt alles schon, ne? Diese Eifersüchteleien unter den einzelnen Teams. Und Hangman sagt dann auch selber, ja, eigentlich habe ich ja mit den Young Bucks gar nicht so viel zu tun, außer mit Kenny Omega und bla. Und jetzt sind halt die Dark Order ist jetzt wieder eifersüchtig und Hangman muss ihn dann hinterherlaufen. Ja, okay. Das Ding ist nur, wir hatten es jetzt schon zweimal. Das ist jetzt das dritte Mal.
Ja, beim dritten Mal klappt es richtig.
Ja, ja. Irgendwann ist halt mal gut so. Ne?
Und also, apropos Kenny Omega, das war ja auch ein Ding hier, wo sie gelabert haben, der ist ja nicht da. Und ich habe gehört, der ist in Kanada. Aber er ist nicht in Kanada, aber er ist nicht im Land.
Wo könnte ein Kenny Omega denn sonst hinreisen? Ja. Ich weiß, Österreich.
Da hat er gesagt, gekniffenes Sehorgan mit 11 Buchstaben.
Da hat er gesagt, da ist Kanada.
So, oh, ja, danke. Von einem Dummen jetzt zum nächsten Dummen. Super. Ist Kanada.
Ich muss sagen, Tony Schiavone hatte den Abend seines Lebens, glaube ich, weil so oft wie der im Ring stand, um jemanden zu interviewen, ja, das war schon nicht schlecht. Und das fand ich auch nicht schlecht. Das fand ich gut.
Ja. Das mochte ich auch.
Ja, aber das Ding fand ich nicht so gut. Dieses, komm her. Oh, da habe ich nur gedacht.
Das fand ich lustig.
Hey.
Dieses Ankommen-Feeling, das fand ich schon lustig.
Ja, das war okay. Das fand ich auch okay. Also ich finde es in Ordnung, dass Jay White und Juice Robinson rock hard. Ihm ist schon klar, dass das ein Pimmel-Shirt ist, was er da anhat. Ne? Also er steht dann da irgendwie und dann sagt er, ja, wir sind der Bullet Club Gold und so weiter und so fort. Und Tony, du bist ein guter Kumpel von uns. Und ja, Ricky Starks fühlt sich jetzt wohl richtig Starks, weil er uns aus der Battle Royale eliminiert hat. Und er sagt, Tony Schiavone, wieso? Der reißt euch zusammen doch immer den Arsch auf, weil ihr zwei wie totale Pfeifen dargestellt werdet.
What? Guck mal, da kommt noch jemand, der euch den Arsch aufreißt.
Genau, so, und dann sagt er irgendwie, ja, aber Storks ist halt nicht der Champion und das ist erstmal gut so und dann haben wir ihm nochmal Backstage gezeigt, wo der Hammer hängt und dann, und das jetzt fand ich gut, dass sie halt in die, dass Juice Robinson sagt, alter FTR, was habt ihr für ein Problem, so, was habt ihr mit Ricky Starks zu tun, warum attackiert ihr uns? Ja. Und das machte Sinn. Weil es eine, da ist es. So, weil er eine Follow-up, weil es eine Follow-up-Storyline ist. Und das ist erstmal okay. So, und dann.
Da ging was durcheinander.
Okay. So, genau. Dann kam, FTR raus und ja, wie wir hier an Cash Wheeler sehen. Nee. So. Ne, der ist auch nicht so gerne bei der Show. So, dann, naja, auf jeden Fall sagt dann FTR, ja, hier, ihr geht uns einfach auf den Sack, ne? Ihr labert hier rum und so weiter und so fort. So. Und dann sagt irgendwie Rockhard, ja, wir können ja auch mal den Titel abnehmen und bla. Und ja, da habe ich mich dann halt nur gefragt, okay, wir haben ja jetzt eigentlich noch die Story gegen Ricky Starks. Warum kommt jetzt FTR damit rein? Aber ich habe eine Vermutung, die Sinn machen würde. Mhm. So, also auf jeden Fall Jay White äußert sich dann noch, dann gibt es ein paar auf die Schnauze. Dann
mit was hat Rockhard Juice Robinson da Dax Harwood getroffen? Weil das hat der geklimpert und da war, hat er so einen Münzsack gehabt oder so?
Ja, das waren Münzen, ja.
Ja. Das, ja. Aber hey, das haben wir, glaube ich, bei Double or Nothing gesagt. Hey, wenn es jetzt dann wrestling-technisch FTR gegen Bullet Club Gold geht, wrestling-technisch sauergenial. Und bei den, und was ich cool finde, ist auch, dass Juice Robinson auch am Mic, das ist mir vorher nie aufgefallen, dass halt Mike Work auch relativ gut ist. Dass Jay White gut reden kann, das wusste ich schon länger. Aber mit Juice Robinson ist
es. Hat aber auch gedauert bei Jay White, glaub mal.
Ja.
Also wenn du ihn in den Anfängen, wo er noch clean cut war und auch noch shaven, wo er noch keinen Bart hatte, da sah er aus wie Falco mit langen Haaren und konnte keine Promo halten. Das war so schlimm. Eigentlich sah er aus wie eine Mischung aus Falco und dem Sohn von Mitch Buchanan bei Baywatch.
So, okay.
Das war halt richtig schlimm. Übrigens hier am Boden, wenn du da auf die kleinen Punkte guckst, da kannst du die Münzen sehen.
Ja.
Und da hat nämlich Tony Schiavone gefragt, sag mal, ist das eine Münzrolle in deiner Hose oder bist du Rockhard?
Oder freust du dich nur, mich zu sehen?
Ja. Tschüss. So, tschüss. Und dann, Ken. Naja, also auf jeden Fall, sie vermöbeln ihn dann. Es gibt hier den Blade Runner.
Ja. Und dann kommt etwas, ja, was im Grunde, was hoffentlich jetzt nächste Woche geklärt wird. Dass man die Story weil er macht ja Ricky Starks den Safe. Und
so, genau, ja. Also es ist ja dann angekündigt. Oh, Entschuldigung.
Das kommt noch nicht.
So, also auf jeden Fall, Ricky sagt dann an, ja, nächste Woche, Jay White, kämpfen wir gegeneinander.
Ja.
Und ich bin jetzt dafür, dass man es folgendermaßen macht. Ricky verliert das Match durch Eingriff von einem Japaner des Bullet Clubs.
Mhm.
Damit es Sinn macht, egal wen wir da nehmen, das ist eigentlich vollkommen wurscht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer jetzt alles irgendwie Hiko Leo oder keine Ahnung, wer da jetzt momentan alles noch im Bullet Club ist, müsste ich erstmal wieder gucken. Das wechselt ja auch immer.
Ja, da kann ich ein bisschen aushelfen, denn es fand zurzeit gerade ja eine New Japan Show statt und da kamen wohl Alex Corlin und Gabriel Kidd in Bullet Club Shirts raus.
Ah, okay. Ja. So, nehmen wir mal an, also einer von den beiden kommt jetzt, egal wer, also meinetwegen Kid oder was auch immer, so kommt dann raus und verhindert Ricky Starks Sieg, Jay White gewinnt und dann könnte man nämlich einen Six-Man-Tag daraus machen bei Forbidden Door. Und das würde ich sinnvoll finden. Zwar ist es wieder scheiße für FDR, ja, ich weiß, sie verteidigen wieder ihren Titel nicht, das ist natürlich dämlich, aber nichtsdestotrotz wäre es für die Storyline zumindest sinnvoll. Ja, dass man hier dann irgendwie was draus macht und was aufbaut. So, das funktioniert zumindest, dass wir hier endlich mal eine laufende Story haben. Ist es gut? Nein, es ist immer noch Welten entfernt von gut. Es ist vielleicht ein gutes ausreichend, meinetwegen ein schlechtes befriedigend, aber es ist wenigstens mal was, was weitergeführt wird.
Ja.
Ja, aber in der Zwischenzeit sollten sie auf jeden Fall dem Bullet Club Gold ein paar Siege geben, weil momentan sind ja. das einfach nur Pfeifen. Absolut. Weil Ricky Starks kann die alleine weghauen. Sie sind keinerlei Herausforderung.
Das ist eben genau der Grund, weswegen ich auch sage, Jay White muss gewinnen.
Ja.
Bei Dynamite.
Auf jeden Fall.
Wenn er jetzt bei Dynamite verliert, bringt die ganze Storyline nichts mehr.
Nee, dann kannst du knicken. Dann kannst du Bullet Club abhaken. Dann können sie direkt gegen FTR gehen, da auch nochmal verlieren und dann kannst du sie zur nicht vorhandenen Dark schicken.
Ja, ganz genau so ist es. Das wäre es.
Aber sowas macht ja keiner. Ne? Ich meine, das wäre ja Blödsinn, sowas zu machen.
Juckt dein Knie schon wieder.
Sechsmal.
Sechsmal geblinzelt.
Sechsmal geblinzelt.
Ich habe eine Ankündigung zu machen. Ich freue mich.
Ich bin im Fernsehen, deswegen mache ich hier Ankündigung, weil CM Punk ist mein Kollege.
Nee, du warst falsch. Es ist CM Punk.
Ja.
Alter, ich meine, klar.
Scheiße, das Ding, die Ankündigung für CM Punk, da hätte man so viel mehr draus gemacht.
Alter,
man irgendwelche Vignetten, Aufnahmen, was weiß ich.
Die Möglichkeiten.
Kein Trailer, der eindeutig zeigt, dass es CM Punk ist, aber man zeigt es nicht, wie damals mit Edge, als er zurückgekommen ist. Und hier, zurückgekommen, ja, und ich bin im Fernsehen. Alter, absolut scheiße. Tut mir leid. Ich meine, es ist super, dass CM Punk zurückkommt, aber diese, nee. Hättest du viel mehr draus machen können. Alter, es ist CM Punk.
Ja.
Und du hast diesen Pfeifenwix, der nicht blinzeln kann und sagt, ja, nee, komm in die Show, yay. Nächste Woche mache ich auch eine Ankündigung. Da sage ich nämlich, wie ich gespült habe, meine Scheiße. Oh.
Ja, ey. Also, Toni, ich kann ja verstehen, dass du gerne Ansagen machst oder so, aber Alter, es funktioniert einfach nicht. Es wirkt einfach immer aufgesetzt, es ist immer komisch. Alter, mach es einfach Backstage etc. Oder, ich weiß auch nicht, geh ins Schauspieltraining. Es ist einfach anstrengend.
Oder, hol dir einen General Manager.
Ja, der ist sowas noch. Deswegen sage ich ja, dann bleib Backstage. Ja, dann mach einfach nichts. So, oder steh nur mit dabei und nick dann, wenn er irgendwas gesagt hat oder sonst irgendwie was und sag nur kurz bla. Was ja ganz gut funktioniert hatte, war ja damals, vielleicht erinnert ihr euch noch, wo sie ja eine kurze Zeit lang die Impact-Invasion hatten. Da stand er doch immer mit Skiavone da. Und da haben sie sich ja auch über Impact lustig gemacht. Das funktionierte.
Das hat funktioniert,
stimmt. Das funktionierte im Zusammenspiel. Mach doch einfach sowas. Ja, aber du alleine immer nur, das wirkt halt total komisch. So, und dann sehen wir hier CM Punk auf, weiß ich auch nicht, bei AliExpress bestellt, rechts. Und links sehen wir Fright Features Janine Melnitz durchdreht, ja, weil CM Punk jetzt irgendwie kommt und
ja. Ja, oder sie haben sich jetzt nur gefreut, weil jetzt das beste Match des Abends folgte.
Ja, das Three-Way, und zwar Trent Barrettas, also Best Friends Trent Barretta, der von Chuck Taylor begleitet wurde. Chuck Taylor ist dann aber wieder Backstage gegangen. Tritt an gegen den hier Big Bill, der mit Lee Moriarty angekündigt wurde, aber Lee Moriarty war gar nicht dabei, ne?
Nö.
Nö, der oder... hat sich auch sein super Match zwei Tage später
vorbereitet. Ja, und dann... kam Swerve Strickland von der Mogul Embassy, der von 25.000 Leuten begleitet wurde.
Mhm.
Und ja, dann gibt es ein Three-Way.
Und das fand ich gut.
Ja.
Es ist
halt folgendermaßen. So, Swerve Strickland ist halt Midcard. Vielleicht sogar mit einem Weg nach oben. Trent Barrettas und Big Bill sind halt klare Undercard. So, die haben bis vor einigen Wochen nur bei Dark gewrestelt und bei Dynamite und Rampage so ungefähr nichts gerissen. Big Bill hat jetzt seit Jahren seinen ersten Sieg irgendwie, oder gefühlt seit Jahren, ne? Also seit Monaten seinen ersten Sieg bei Rampage mit Schimmelbirne gehabt gegen die Best Friends. Und dann hat man sie hier halt reingesteckt, weil das halt die letzten vier neben Orange Cassidy, die in der Battle Royale waren, weil man Lucha, hier Zero Miedo natürlich außen vor lässt, weil der war zwar auch unter den letzten vier, aber den brauchten wir ja im Opener.
Ja, hätte ich hier auch nicht gebraucht. Aber es war auch eben wieder eine kleine Story-Fortführung, weil Beretta hat Cassidy vor Big Bill gerettet, dass der eliminiert wird. Swerve hat Bill eliminiert. Kann man machen. Ich habe mir auch nichts erwartet bei dem Match, aber was ich einfach schön fand, ist, es war dynamisch, es war organisch, es wurde aufgebaut. Man hatte kaum diese Ultra-Heavy-Spots. Man hatte zwar hier und da ein, zwei Apron-Spots, ja, aber selbst die waren so, dass man sagt, ja, okay, das war jetzt dann kein Canadian Destroyer oder ein Moonsault oder sowas. Ja, und dass man Big Bill hier auch eigentlich relativ gut und stark darstellt, dass Beretta und Swerve gemeinsam gegen ihn arbeiten müssen.
Das war eigentlich eins der besten Dinge an dem Match. Dass Big Bill endlich mal so eingesetzt wurde, wie man ihn hätte von Anfang an einsetzen müssen.
Richtig. Weil ich auch einfach finde, dass Big Bill mittlerweile wirklich besser geworden ist, als er noch als Big Cass war. Er hat auch in den Independents ein bisschen was gelernt. Ich finde, seine Mimik ist besser geworden, sein Timing ist besser geworden und sogar sein Micwork ist ein bisschen besser geworden. Und das ist erstmal eigentlich gut. So, da könnte man mehr draus machen. Naja, dann gab es den Double Superplex und so weiter und so fort. Und
wurde hier... Alter, ich glaube, deine Swerve ist dann rausgekommen oder ist hier schon der Sieg? Ich weiß es jetzt leider selber nicht mehr.
Weiß ich auch gerade nicht. Warte mal, ich guck mal kurz.
Ja, genau. Das war der Cheap Chokeslam.
Genau.
Ja, genau. Und
Big Bill hat den Chokeslam gezeigt gegen Beretta und dann hat Swerve ihn, glaube ich, rausgeschmissen. Ne? Und dann hat Swerve ihn. Ist ein Abstaubersieg und das ist auch okay. Also das Finish fand ich in Ordnung.
Das Finish war gut, weil es lässt auch Bill weiterhin groß und glaubhaft darstellen. Auch der böse Blick dahinter. Hey, vielleicht passiert hier da irgendwas. Weil, also, es
da muss ich doch mal lachen hier.
Also jetzt mal ganz kurz. Also jetzt hat man hier auch wieder so eine Idee von der Storyline, die in Richtung International Champion Titel geht. Wie wir ja schon angekündigt bekommen haben. Die Hoffnung, die jetzt ist, und ich glaube, ich erwarte schon wieder viel zu viel.
Ja.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, dass man das A, Cassidy, endlich den scheiß Titel weggenommen wird. Und B, dass man vielleicht wirklich, ich weiß nicht, wie das gehen könnte, dass man Bill gegen Swerve fahren lässt. Ich weiß es nicht, ob das funktioniert, aber dass man auf jeden Fall da irgendwie was weitermacht.
Also dann müsste man aber in meinen Augen die Rollen klarer definieren, weil du merkst halt einfach auch und auch bei der AEW-Crowd, die ja, wie Ken sagt, generell alles abfeiern, aber das wird auch weniger. Und das Problem ist, wenn wir immer so, sagen wir einfach mal, wenn wir immer so gleiche Parteien haben, Big Bill ist ein Heel, Strickland ist ein Heel, ja, wenn dann wieder Heel gegen Heel wrestelt, das gab es natürlich bei WWF auch mal, aber da muss eine laufende Storyline darum laufen. Und selbst bei WWF, man erinnere sich jetzt mal an Mankind und Vader gegen Bulldog und Owen, hat erstens nicht so gut funktioniert und zweitens gehen die Leute dann trotzdem irgendwann auf jemanden ein, den sie cheeren wollen, weil sie halt gucken, jo, den mögen wir halt lieber als die andere Partei.
So ist es. Ja.
So.
Dann danke, René Paquette hat beim Eingang die Acclaimed angekündigt und die kam dann auch gleich raus.
Tony Khan wohl gemerkt hat von mir, hey, die Acclaimed kommen ja gut an. Ich glaube, die sollten wir mal in die Show mit reinnehmen.
Ja. Ganz kurz, wir hatten vorher noch, da haben wir jetzt, glaube ich, kein Bild zu, aber wir hatten vorher noch...
Ach dein Video über Chris Deadliner, genau.
Das, wo Chris...
Oh, das war auch...
Das habe ich aus Prinzip nicht reingetan.
Ja.
Als hätte sie jetzt die Welt erobert. Funktioniert nicht.
Nee, und ich hatte, es wäre wichtig gewesen, also es ist in meinen Augen schon wichtig, dass wir es mal ansprechen, weil auch hier wieder, es ist jetzt wieder so ein Scheiß die erste provisorische Titelverteidigung geht wieder gegen Nyla Rose. Es ist lächerlich. Oh, Gott, es ist einfach lächerlich, als wenn Nyla Rose es gepachtet hätte, die erste Gegner. Ich glaube, sie war die erste Gegnerin für jede, die den Titel neu gewonnen hat. Das kann nicht wahr sein. Es ist so lächerlich. Nyla Rose ist so klare Undercard. Sie verliert alles. Sie ist so eine Tussi, ja, eine Transgender-Tussi. Und sie verliert alles. Es ist so lächerlich.
Wir haben eine frische Championess, die gerade aus der Verletzung retour gekommen ist. Ja. Ich habe eine Idee. Lass sie gegen die stiffeste Wrestlerin, die wir haben, antreten. Vielleicht haben wir Glück und es passiert nichts.
Ja, und es ist ja auch nichts passiert. Ja, weil Nyla mittlerweile überhaupt nichts mehr macht. Hast du die Punches, hast du die Chops gesehen?
Auch lass uns darauf eingehen, wenn wir zu dem Match kommen.
Ja, ganz ernsthaft, ja. Das war Hulk Hogan in seinen besten Giant-Zeiten mit dem Stuhl, ey. Das war ja richtig schlimm. So, und Chris Deadlander muss sich dann da irgendwie gespielt ein paar Tränen rausdrücken. Ja, ich bin wieder da und ich habe den eigentlich total wertlosen Titel, weil er nur dafür stand, irgendwelche Jobgirls wegzutreten, aber okay. Und die Alte, die ihn mir gegeben hat, die verpisst sich.
Ja. Oh. Richtig, richtig, richtig schön scheiße. So. Kommen wir zu etwas, was ein bisschen wieder besser ist.
Ja, genau. So, also Rainey Young steht dann da mit Acclaimed und Daddy Ass und bla und dann Sachen
wie,
ja,
Parkett. Wir haben...
Rainey Parkett, ja, ehemals. Ja, hast natürlich recht. Rainey Moxley Good. So, ja, steht also auf der Rampe und Billy Gunn sagt dann irgendwie, ja, wir haben halt verloren, aber jeder verliert mal und keine Ahnung, das ist jetzt nicht so schlimm und bla bla bla. Und dann sagt er irgendwie, ja, ist halt nur ein bisschen schade, dass man mich hat hängen lassen und Und dann sagt er, ja, hier sagt Max Caster, ja, wir sind ja vor der Niederlage gegen das House of Black sind wir unbesiegt gewesen und so weiter und so fort. Und dann sagt Bowens noch, ja, wir wollen trotzdem noch auf den Titel und das geht auch mit Daddy Ass und dann lassen die das Mikro
fallen. Daddy Ass ist eine Legende und der muss auf jeden Fall mal einen Titel kriegen und den holen wir zusammen.
Genau, bevor er quasi in Rente geht, wollen sie mit ihm gemeinsam noch einmal einen Titel haben. Und das fand ich schön. Da ist doch etwas da, wo man sagt, okay, die haben jetzt einen Hintergrund, warum sie jetzt noch einmal gegen das House of Black gehen wollen. Sie wollen Billy Gunn noch einmal die Freude machen, dass er einen Titel haben kann, auch wenn es nur der Trios-Titel ist. Aber hey, vielleicht, ich weiß nicht, ich erwarte schon wieder zu viel, aber vielleicht gewinnt er dann der Titel ein bisschen an Relevanz, wenn er da auf einmal sowas wie eine Story hat.
So. Ach, wenn er in der Storyline seine Karriere beendet und nochmal einen Trios-Titel holt mit den Jungs, das wäre absolut gut. Großartig. Ja. Da kann man dann aufhören. Dann ist man, er ist gerade wieder auf dem, glaube ich, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, was das angeht im Moment.
Ja. Also er ist definitiv im Herbst, wenn nicht im Winter seiner Karriere. So.
Auf jeden Fall. Und deswegen, Alter, gib ihm den Titel, lass ihn das Ding abfeiern und dann lass ihn zurücktreten in Ehre und sagen, Jungs, das war's, mein letztes Match fertig.
Ja, da wurde wieder was übersehen von mir, das tut mir sehr leid. Gar nicht, das kam jetzt danach. Nee. Wir kommen jetzt zur Promo des Abends.
So ist es. Das war das Segment des Abends, weil Don Callis halt talken kann. Und er ist ein Arschloch und das funktioniert.
Und er und hatte Dominic-artige Heat.
Das war richtig gut.
Das war so geil.
Und er kommt mit Takeshita raus und aber du hast auch immer die letzten Fans rausgesucht.
Ja, das ist alles.
Die Rednecks.
Mein Gott.
Ich hab mir wirklich Dynamite angeguckt und als dann der Shot kam zu diesen Hillbilly-Jockeln, dachte ich nur so, Ja.
Können wir den gerahmt haben?
Meine Güte nochmal. Der rechts, der hat auch gerade irgendwie seine Schicht bei irgendeinem Fastfood-Restaurant beendet und sich direkt dahingesetzt, noch in Arbeitsklamotten. Und hinter ihm ist, weiß ich nicht, Alice Cooper von Wish bestellt, ohne Schminke.
So. Ja, Michael Madsen.
oder das, ja, das könnte auch sein. So, und dann sagt Don Callis an, ja, der Mann hier ist besser als Ricky Dozan, besser als Antonio Inoki, besser als Akira Maeda, besser als Keiji Muto, der Great Muda, und besser als Kazushika Okada. Und da habe ich gesagt, so, jetzt reicht's. So. So. Die anderen sagen mir, alle gefallen, aber irgendwann ist gut, Don Kelly. So. Ja, keine Ahnung.
Foreshadowing.
Ja, war natürlich super. Okada gegen Takeshita gucke ich mir sofort an. Das wäre der Oberhammer.
Hallo, auch wieder etwas. Forbidden Door ist kurz davor. Wenn jetzt Kenny Omega wirklich nach Japan gereist ist, um zu sagen, so, hey Okada, komm mal mit. Der redet hier Scheiße über dich.
Ja.
Alter.
Colossal, ja, da könnte man wirklich was draus machen. Und da könnte man auch storyline-technisch was draus machen. Alter, also
das würde ich feiern.
Die Promo war der Hammer, das war richtig gut und das möchte ich auch in Zukunft gerne so, ja, viel öfter solche Promos von Leuten, die auch talken können. Das ist nämlich wichtig bei AEW, weil man davon zu wenig Leute hat.
Richtig. Und dass man hier den, also man musste nur die Halle hören, das war Nuklear, das war Atomheat,
ja,
was der gezogen hat. Also Nuklearheat war es noch nicht, das war Atom. Ja. Und das fand ich super. Und auch, dass Konosuke einfach auf Japanisch geredet hat, damit die Redneck...
Ganz gut, das war richtig gemacht auf jeden Fall, das
ja, Ding. Ja. Absolut großartig.
Schön mal nochmal den Punkt hinter die Promo von Don Callis nochmal gesetzt. Jetzt hau ich euch nochmal ein auf Japanisch rein. Super.
Ja, super. Oh, genau. Toni, hast du das gehört? Schreib mit.
Ja.
Genau. Weiter so.
Ja.
Oh, das, und schon ging's in den Keller.
Und schon wieder ging's bergab.
Ja, wobei
es Aufsehen machte.
Es ist eine Weiterführung der Story und ich find's okay, wenn Arn für ihn redet. Arn ist einfach besser am Mic. Das ist halt so. Aber Wardlow ist halt. Tut mir leid, aber der Typ ist einfach immer noch verbrannte Erde. Da müssen sie noch viel, viel, viel aufarbeiten, damit der nochmal wieder richtig angenommen wird. Weil im Moment...
Ja, die Problematik... Also
aus meiner Sicht ist nach wie vor, das Arn-Wardlow-Experiment ist gescheitert. Sehe ich immer noch so. Arn hilft ihm überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise. Ja. Er ist immer noch dieselbe Flasche, die da ist. Tut mir leid.
Ja, die Problematik, die ich auch in der ganzen Storyline sehe, ist das, was wir vor ein paar Wochen auch angesprochen haben. Wir haben einen zurückkehrenden Luchasaurus, der noch immer kein einziges Match bestritten hat. Einen Champion, der jetzt hier Christian Cage besiegt hat. Und einen Champion, der jetzt Luchasaurus herausfordern wird.
Ja, stimmt. Der Christian Cage besiegt hat in seinem ersten Match, seit er wieder zurück ist und vorher das Maul aufgerissen hat und noch nicht mal zeigen konnte, überhaupt was kann, nachdem er vorher... wortwörtlich beerdigt wurde von Jungle Boy.
Ganz genau. Und da ist einfach, die Storyline beißt sich hier selber einfach in den Schwanz. Das ist leider, du hast jetzt hier wieder eine Ausgangssituation, weil du hast zwei, drei Optionen. Du hast Option A, du lässt Wardlow clean gewinnen und beerdigst damit Luchasaurus wieder instant. Du lässt Luchasaurus gewinnen, clean, hat Wardlow ein Problem. Also die einzige wirklich logische Möglichkeit ist, dass Luchasaurus hier Dirty verliert. Durch Eingreifen von Christian Cage, kann ich mir nur denken. Das wäre auch logisch, weil das wäre Heat, wieder ein Heel-Move. Ja, schauen wir mal, was da kommt.
Vielleicht kann Arn Anderson ihn wieder irgendwo hinbeißen. Mit seiner Blutkammer.
Ja, dass er den Scheiß erklären musste. Ja, was soll ich denn machen? So ein großer... da habe ich auch wieder nur gedacht, Alter, geht da gar nicht drauf ein. Es war sowieso ein dämlicher Spot. Aber über Double or Nothing haben wir uns ja genug ausgelassen. Das hat ja nun jeder gehört.
Ja. Ich habe nur vergessen zu erwähnen, dass Arn Anderson tatsächlich so zum Ring ist.
Ja. Ja, aber da muss ich nur ganz kurz eine Vorstellung betreiben für unsere Show am Dienstag. Es gab nämlich bei SmackDown auch leider einen Kameramann, der, glaube ich, danach gefeuert wurde. Stichwort Asuka. Falls ihr das mitbekommen habt. Das erwarten wir mit Dienstag ab. Da kommen wir am Dienstag.
Kommen wir noch drauf zu.
Ja?
Jetzt kommen wir erstmal auf den nächsten Bullshit zu sprechen.
Ja.
Ein Cassidy-Match.
Ja, und...
Ergo, kurz zusammengefasst, die zwei Jungs kriegen die ganze Zeit aufs Maul, bis zum geht nicht mehr und am Ende gewinnen sie trotzdem. Yay, yeah, weiter.
Und genau so war es auch.
Ja.
Ich find's albern, gerade ein Typ wie Bishop Korn, der sieht echt aus wie ein Superstar. So, er ist halt nicht so groß, aber er ist durchtrainiert etc. So, die könnten einfach was machen. Und jedes Cassidy-Match läuft gleich, egal ob Darby dabei ist oder nicht. Er kriegt eine Viertelstunde, wie gesagt, eben aufs Maul. In diesem Falle waren es 11 Minuten. Und dann am Schluss kommt irgendein Bullshit. Hier kam dann der Kaufin-Drop, ja, das ist dann mal was anderes, es ist mal nicht der Orange-Punch, vollkommen irrelevant. Die beiden haben nur auf die Fresse bekommen, zeigen drei Manöver und gewinnen. Und das ist einfach Lazy Booking, es ist dumm geschrieben und es lässt die Ring of Honor Tag Champs oder Trios Champs, wie auch immer, lässt es wie die letzten Pfeifen aussehen. Es ist einfach nur dämlich.
Und das ist so schade, weil die beiden haben echt einen gemeinsamen Look, sind richtig gut als Heels und waren hier. Ich habe die gesehen, ich habe die noch nie gesehen, aber ich hatte genau das Gefühl, ey, die sind gefährlich, die können was und die haben eine Ausstrahlung. Das fand ich super. Und
die sind auch okay. Die können sie mitnehmen zu Ring of Honor, denn hier ist Dynamite, die gewinnt Cassidy. Und einer der Pillars, die wir gerade haben, der jetzt in dieses Tag-Team geschmissen wurde, wieso auch immer. Und war übrigens sowieso ein laufendes Ding in der kompletten Show. Es ist überhaupt nicht eingegangen worden auf den Pay-Per-View, den wir hatten. Ja. Oder großartig eingegangen. Wir hatten ein paar Einspieler, wir hatten ein paar Rückblenden. Das komplette Pillars-Ding, was hätte der Pay-Per-View sein sollen bei diesem Pay-Per-View, der Main-Event sein müssen, nix.
Ja, es wurde nicht drauf eingegangen, dass es halt auch, man erwähnt
die Darby Allin ist in irgendein Team danach geschickt worden. Jungle Boy kommen wir noch zu. Und, wie heißt er? Namen gerade vergessen. Es ist überhaupt nicht in der Show dabei. Wir haben eine Rückblende kurz von MJF. Das war's.
Ja,
so viel zu den vier Pillars von AEW.
Sammy, super. Meinst du?
Story ist vorbei und ja, Sammy Guevara meine ich.
Ja.
Story vorbei, wird nicht mehr drauf eingegangen, Ende.
Genau, das war halt einfach hammerdumm. Also, dass man da nicht weiterfährt und so weiter und so fort. In diesem Match müssen die Kommentatoren dann kurz mal darauf eingehen, dass er bei Double or Nothing irgendwie was hatte und jetzt irgendwie wieder komplett irgendwo in der Midcard festsitzt. So. Und das zeigt halt einfach, es wird momentan einfach stiefmütterlich behandelt und das ist halt dumm. Es geht um euren fucking World-Titel.
Geschickt wird, sieht man doch daran, dass am Ende von diesem Mod, wer kommt zurück wieder an seine Seite? It's Sting! Wow, er ist wieder genau da, wo er vor einem halben Jahr war.
Ja, ist genau das. Ja, und dann, wisst ihr, was ich mich bei diesem Bild hier gefragt habe? Was macht denn Mike Knox da im Ring? Machine Brain Cage kommt, ja, und dann attackieren sie die nochmal und bla. Orange und Darby gewinnen dann und freuen sich einen Keks und dann kommt die Embassy in den Ring und dann kommt aber Sting, wie wir ja gesagt haben, und dann geht's erstmal rund, weil der 60-Jährige rauskommt mit einer Baseball-Bat.
Ja.
So. Dann kommt MJF, der natürlich nicht live vor Ort ist. Warum auch? Denn er ist ja nur der World Champ. Aber wie gesagt, es wird halt fucking stiefmütterlich behandelt. Und er steht dann irgendwie auf dem Tron und sagt dann halt irgendwie, ja, I told you so. Und ich habe dich wieder mit dem Side-Headlock-Takeover besiegt. Ist ja auch in Ordnung. Aber wäre hier nicht eine Celebration zu Beginn der Show sinnvoll gewesen? Nein. Ja, ich weiß. MJF ist momentan verletzt. Kann ich ja alles nachvollziehen. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und trotzdem, auch wenn er verletzt ist, hätte er rauskommen können, Mann.
Ja. Hätte er locker eine In-Ring-Promo machen können.
Also ich bin sowieso fest der Überzeugung, sobald CM Punk wieder komplett da ist, werden sie ihm den Titel geben und MJF beerdigen und Ende. Ken. Wenn CM Punk wieder genau da steht, wo er war, als er rausgeflogen ist.
Ken, ich warne dich. Wir kommen heute noch zu etwas, was du auch vorher gesagt hast und du recht hattest. Nein. Aus. Böser Ken.
Tut mir leid. Ist ja nicht meine Schuld. Ich sehe es nur vorher.
So. Ja, und dann kommt genau der Quatsch hier. Weil mit Jungle Boy geht man natürlich auch nicht weiter. Dann kommt Hook raus, soll ein Interview halten und dann kommen Pelle Pelle und Dralistico. Langweilig, weil Undercard, beide. Und dann kommt Jungle Boy raus und jetzt ist Jungle Boy wieder bei Jungle Hook.
Ja, geil, oder? Dieses Killer-Stigma war das Geilste, was man überhaupt gemacht hatte. Fühlt sich wieder so richtig schön übers Knie gebrochen an.
Total.
Oh, wir haben ja diese Pillars hier. Lass mal das eben machen. Und das, was macht man danach? Ja, machen wir es wieder wie vorher.
Ja, gehst du zurück in die Midcard.
Ja, genau. Ja.
Alter, Leute, ich denke, es sind die Four Pillars. Tut mir leid, aber die Four Pillars können nicht in der Midcard sitzen. Das ist einfach Quatsch. Die müssen mindestens Upper Midcard sein und das sind sie nicht. Nicht mit solchen Stories. Das ist einfach Quatsch. Und jetzt Hook und Jungle Boy gegen Ten, für die keine Sau mehr interessiert, und Dralistico, den eigentlich niemand kennt, weil er bei Dynamite nie vorgestellt wurde. Er läuft immer nur mit Rush rum. Wer soll denn das gewinnen? Es ist doch jetzt schon klar, dass Jungle Hook das gewinnt.
Ja. Und Rush war auch nicht dabei. Und warum? Weil er zu dangerous für TV ist.
Haben Sie das gesagt?
Ja, haben Sie gesagt.
Ja, haben Sie gesagt.
Oh Gott. Und ich dachte mir auch nur, Alter, würden die mich verarschen.
Ja.
So ein Blödsinn.
Absolut idiotisch.
Ja, dann kriegt er hier José, kriegt er dann noch einen Suplex ab. Ich glaube, einen T-Bone Suplex oder so. Von ja, und dann Dralistico und Preston Vance sind dann sauer und keine Ahnung. Ja, also sorry, aber das ist einfach ein absolutes Don't. So.
Leider.
Dann sind wir wieder Backstage bei Renee Paquette und sie begrüßt Tony Storm und die sagt dann, ja, hattest du was anderes erwartet und bla bla bla. Und dann sagt sie, das hat nichts mit Glück zu tun. Ich war schon überall auf der Welt, ja, oder wie man bei WWE sagt, sie hat die Welt bereist, in den Wind gespuckt und salziges Wasser geschluckt. Ach nee, das war ja Darby Allens Team. Und ja, dann, keine Ahnung, sagt sie halt irgendwie, ja, wir gucken jetzt, was wir damit machen können, weil wir haben ja keine Gegner. Whoops.
Whoopsie. So.
Dann ist der Dabba-Jabber im Ring und sagt hier die neue Herausforderin Nyla Rose an gegen Chris Statlander und ich will darüber nicht reden, das ist einfach lächerlich. Das Match war scheiße. Nyla Rose wird in meinen Augen viel zu dominant dargestellt für eine Chris Statlander. Nyla Rose ist eine klare Undercard-Wrestlerin. Sie dominiert Chris Statlander mit Chops und Punches, wie gesagt, die aussehen wie Hulk Hogan zu besten Sid Justice und Giant-Zeiten, wo er den Stuhl genommen hat und ihn so attackiert hat, so. Und so sahen ihre Punches. Guckt euch das an, guckt es euch bitte an, in der Ringecke, wie beschissen lasch Nyla Rose zuhaut. Es sieht so unecht und scheiße aus. Ich habe nur gedacht, oh mein Gott.
But und wait, there is more!
Das war das Einzige, was gut war am Match, dass man halt Backstage in einem viel zu engen Outfit Taya Valkyrie gesehen hat.
Was machst du in meinen Klamotten?
Ja.
Thick as oatmeal.
Ich mag aber, ja, ich mag das Outfit, das sieht gut aus bei ihr. Und die war halt sauer auf Chris Statlander, weil sie halt gerne diesen Titel haben will. Also kann man gerne Chris Statlander gegen Taya Valkyrie bringen. Wobei das in meinen Augen auch zu früh ist, weil Taya jetzt eigentlich erstmal wieder aufgebaut werden musste, nachdem sie zweimal clean von Jade besiegt wurde.
Ja. So. Gut. Dann spare ich mir das diesmal.
Ja. Und wie unerwartet Chris Statlander hat ihren Titel gegen Nyla Rose verteidigt.
Yeah. Oh, was? Oh ja, und da kommen wir jetzt zur Hoffnung. Also zur Hoffnung, bitte Swerve. Bitte gibt Swerve Strickland. Bitte den Titel. Ich will Cassidy nicht mehr sehen. Ich will Cassidy raus aus Dynamite.
Genau.
So, it's a Rampage.
Und dann hatten wir den Main Event.
Der war scheiße.
Ja,
Mixed Tag Team Matches sind immer scheiße. Das war besonders scheiße, weil mal wieder Good Rules.
Ja.
Alter, dann ach, Jericho klatscht ab. Und anstatt dass sofort gewechselt wird auf der anderen Seite, nee, müssen die auch erstmal eintacken. Aber nur am Anfang des Matches. Später konnte man einfach so rein. Und Alter, es war einfach dumm, scheiße, peinlich, Blödsinn. Ich will so ein Rotz nicht mehr sehen.
Nee, es funktioniert halt nicht. Mixed-Tag-Matches, also ihr seid doch TV-14. Dann müssen Frauen Männer attackieren dürfen und Männer auch Frauen. Sonst lasst es. Ja, wenn das nicht funktioniert, macht der gesamte Matchaufbau keinen Sinn. Es ist doch Blödsinn, wenn ich als ein Chris Jericho, Adam Cole, 5, 6, 7 Minuten vermöbel, dann kann ich nie wieder wechseln, wenn ich die Oberhand habe. Das ist doch totaler Quatsch. Wenn ich dann wechsle mit Saraya, dann kommt automatisch Dr. Britt Baker rein. Was habe ich denn davon gehabt, Adam Cole zusammen zu wichsen?
Ja.
Gar nichts. Weil dann kann er sich ja wieder erholen. Es ist totaler Blödsinn.
Ja, ist absoluter Blödsinn. Und so gut Adam Cole auch ist, er hat für mich null Credibility im Ring. Einfach, weil er noch schmaler als Orange Cassidy ist.
Ja.
Tut mir leid. Also ich weiß nicht, ob er da vom Körpertyp irgendwie einfach so ist, dass er nicht so schnell aufbaut oder so.
Nein, guck ihn mal bei NXT an. Bei NXT war er auch nicht super also er war halt nicht so ein breiter Kerl. Er wird auch nie ein Brian Cage.
Das ist einfach klar. So
ohne Mittelchen. Ja? Aber bei NXT war er durchtrainiert. Er sah aus wie ein Athlet. Er hat halt einfach was gemacht. Er hatte ein Sixpack, er hatte gute Oberarme und so weiter und so fort. So, er sah einfach aus wie ein drahtiger Athlet. Du hast es ihm abgekauft. Und jetzt mittlerweile, ich habe das Gefühl, er zockt halt nur noch. Er zockt auf seinem Kanal etc. und er macht nichts mehr. Ich meine, ich bin momentan auch eine faule Sau, was Training angeht, aber ich bin auch kein Wrestler. Ja, das ist mein fucking Job. Und wenn ich da bin irgendwie und was machen will, dann muss ich zumindest einen gewissen Anteil an Shape irgendwie haben oder eben Körperausmaße, was weiß ich, wie ein Mabel. Ansonsten wirke ich halt einfach nur wie ein Slob. Und das ist halt das Problem. Und er wirkt hier wie eine Strichfigur gegen Jericho.
Ja, und das ist das ist leider einfach da für mich der Zeitpunkt, wo ich dachte so, ja, nee, ich habe null Interesse an der Fehde. Okay, an der Fehde hatte ich sowieso nie Interesse. Das war eine der einzigen Feelgood-Geschichten in dem Match. Das fand ich okay, dass der Britt Baker einen Finisher einsetzen konnte.
Wo sie ihn nicht richtig ansetzen durfte, weil sie die Finger nicht weit genug reinsetzen konnte. Also sieht es so aus, als wenn sie versucht, ihm die unteren Zähne rauszudrücken.
Ja. Ja, wie gesagt, also mir kam vor, die ersten zwei Drittel so ganz grob von Dynamite, die waren echt absolut in Ordnung. Dann ging es bergab. Und zwar rapide.
Ja.
Von nun an geht's bergab.
So, und dann haben sie gewonnen. Und Jericho throws a temper tantrum draußen und schmeißt mit Sachen um sich.
Ja, schmeißt einen Stuhl rein und dann hebt einem Cole den Stuhl auf und so, ja, was willst du jetzt?
Ja. Genau. Das war schon nicht so spannend. So, das war's erstmal von Dynamite und wir möchten einmal den Patrons danken. Hallo? Hallo?
Ja.
Warum läuft es nicht?
Ja, da müssen wir.
It is again time to give credit to all our patrons: Alex the Fiend, Bastion, Cedric, Chris von Basali, The Catcher, Deuce, Jan Trimpop, Jill Valentine Exo, Kenzie1904, Manuel Moser, Mayfrip, Michael Borman, Mr. McMahon, Philip Jacoby, Thorsten Preffy, Tobias Mouseman, and Vincent Vega. Thanks for your support.
So. Und dann sind wir bei Rampage.
Und wir sind fertig mit Rampage, danke.
Ja. Champion Night.
Ich glaube, so schnell geht es jetzt
heute nicht. Heute geht es nur um Championships. Kein von AEW, aber Championships.
Ja, und es geht direkt hiermit los mit dem Triple A Mega Championship. Und da verteidigt Hijo del Vikingo gegen Comanga und Dralístico.
Und es geht los mit Flip, Flap, Flippetipapap, Flippetipapipopap, Flip, Flap, leck mich doch am Arsch.
Das war ja wohl das dümmste Opening überhaupt, wo sie die gesamte Zeit versuchen, aufeinander drauf zu springen mit Covern und so weiter und so fort. Da habe ich nur gedacht, sag mal Jungs, ernsthaft. Also ich meine, ja, ich verstehe das ja, ne? Vikingo zählt sowieso schon gar nichts. Er hat keine Mimik für irgendwas. Der Typ hat überhaupt keine Mimik. Der sieht aus wie eine Hollywood-Tussi, die sich heftig Botox in die Fresse geballert hat. So, ja. Es passiert bei ihm nichts im Gesicht. Er springt einfach nur bla. Und die Leute sagen, oh, das ist ja total überwältigend, weil er kann ja einen Corkscrew-Plancher von jeder Ecke springen. Ja, toll. Nur wenn dich der Charakter halt einfach null interessiert, ist es einfach boring.
Wenn ich rumgehüpfe will, kann ich auch ins Segel gehen.
So sieht's aus. Genau das ist es. Nochmal, dann gucke ich Turmspringen. Also, sorry, aber das ist einfach Blödsinn. Und man merkt halt bei zu vielen Sachen, dass es abgesprochen ist. Du siehst dann, wie Vikingo unten wieder wartet. Die Kamera fängt es auch noch genau ein. Er guckt sich an, wie Dralistico und Commander ihre Move-Abfolge machen. Commander muss wieder übers Seil laufen. Dann springt Dralistico irgendein Top-Rope-Kram. Dann kommt wieder Vikingo rein. Dann hier wieder der Idioten-Move. Er muss sich ewig festhalten, damit er mit dem Storm springen kann. Das haben wir bei WWE schon vor Jahren kritisiert. Ja, das macht bei AEW nicht besser. Es ist einfach dämlich.
Ja. Und klar, sie sind athletisch und sie machen viel Zirkusgehüpfe und da kommt schon wieder dieser scheiß Move. Alles sehr schön und gut. Dann wieder dieser 630, der wieder durch den Tisch geht, weil ist ja anscheinend No-DQ-Match, ein Hardcore-Match, keine Ahnung. Und dann kommt the most devastating move in all of sports entertainment, der Roll-Up. Und klar gewinnt El Hijo de Vikingo und verteidigt seinen Titel. Keinen hat das interessiert. Es war nur Aufbau, aber okay, das wird wahrscheinlich einfach jetzt so sein, dass man bei Rampage einfach keinerlei Aufbau-Matches hat, sondern einfach nur, wenn man sagt, okay, ey, ein paar AAA-Leute sind gerade da, machen wir mal ein Match. Ey, New Japan ist gerade da, machen wir mal ein Match. Ihr seid gerade gut genug für unsere C-Show. Also, ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Klar, es ist wrestling-technisch was Schönes zum Anschauen. Das nächste Match, was wir dann sehen werden, Nein, tu das weg, mach das noch weg. Ich will das nicht sehen. Das ist ja alles schön und gut, aber es ist doch AEW und nicht AAA oder New Japan oder Ring of Honor oder CCW oder WXW. Es ist AEW. Und wenn ich eine AEW-Show sehe, will ich auch zumindest, dass ein AEW-Titel verteidigt wird, meiner Meinung nach. Ja. Vielleicht bin ich da auch.
Nö, das ist schon richtig so. Aber es ist halt wieder dieses, ja, guck mal, wen wir alles haben. Ne? Nur darum geht es ja halt wieder, um das dann wieder zu zeigen. So. Und das ist eben genau das Problem. Und dann haben wir den Abfuck des Abends und den Abfuck der Woche. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Danke, Ken. Du hast es vorhergesagt.
Ja, es war ja. Bitte, das war sowas von dumm, das war klar, dass das passiert. Ja. Also ehrlich. Das ist
sowas von beschissen. Diese ganze Gruppe hier mit Sanjay Dutt, Satnam Singh, die sollen weg. Jay Wyatt kann bleiben, Jeff Jarrett soll in Rente gehen mit und soll Karen auch gefälligst mitnehmen. Alter, ich kann die nicht mehr sehen.
Ja.
Da hilft auch nicht, dass Mark Briscoe dabei ist.
Da wird dir Funny sofort zustimmen. Sie hasst ja Jeff Jarrett on television. Und jetzt kommt auf jeden Fall Mark Briscoe dazu und sagt, ja, ihr seid einfach voll die Pfeifen und bla 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 und ich will euch jetzt ein paar aufs Maul hauen. Und dann sagt Jeff Jarrett, ach ja, willst du das? Wieso? Und ja, ich habe noch jemanden dabei. Ja, wen denn? Ja, und dann kommt Aubrey, die Referee, und wirkt Karen Jarrett, Alter. Ich habe nur gedacht, ja, weil das will man ja sehen. Aubrey Edwards gegen Karen Jarrett. Wieder zwei komplett untrainierte Leute. Und wer feiert das? Das sind doch wirklich nur diese Independent Marks, die dann da sitzen. Hast du schon mal bei keine Ahnung, Arschloch-Wrestling gesehen, wie sie in einer kleinen Pisshalle vor 30 Nackenbärten gesessen hat und sich gesagt hat, ja, okay, ich zeig mal einen Stunner gegen John Silver. Das will ich nicht im National TV sehen, den Bullshit, Mann.
Oh. Was? So.
Dann geht's weiter. Und jetzt kommt das, was Ken und ich schon beim Gucken angesprochen haben. Wo ist Forbidden Door noch was Besonderes, wenn wir jetzt irgendwie hier Action and Ready und Zack Sabre Jr. sehen, und Zack Sabre Jr. seinen NJPW Television Title hier verteidigt. Ich denke, Forbidden Door ist die Forbidden Door. Wenn man das dann das ganze Jahr über macht oder schon Wochen davor, dann ist es nichts Besonderes mehr, Leute.
Richtig.
Ja, ich meine, deswegen machen wir richtig viele Stipulations bei Forbidden Door.
Hören wir auf.
Ganz ehrlich, wir können das gerne so machen, dass ein Zack Sabre mal irgendjemanden attackiert in der Show, wenn es auf dem Weg zu Forbidden Door ist, meinetwegen. Aber dass er dann hier schon seinen Titel verteidigt und so weiter und so fort, macht keinen Sinn.
Null.
Auch wenn das dann, aber guck mal, wen ich da habe. Mein neues Spielzeug. Das habe ich ausgeliehen. Muss ich sofort benutzen.
Ja. Ja, und das
Match ist... Und wer ist noch Action and Ready?
Ja, genau. Ja. Action and Ready haben wir jetzt wochenlang nicht gesehen. Das ist so... Und ja, und er kämpft dann gegen Zack Sabre und sie haben tatsächlich ein ganz okayes Match, weil Zack Sabre halt einfach auch ein guter Mat-Wrestler ist. Das habe ich auch nie verhehlt. Ich habe ja immer gesagt, ich mag Zack Sabre. Er ist jetzt nicht unbedingt die Charisma-Bombe, aber er hat geile Sachen am Boden und das finde ich in Ordnung. Und wer ihn im Cruiserweight Classic zum Beispiel auch gesehen hat oder natürlich seit Jahren bei NJPW, da habe ich ja auch ein paar Matches gesehen, der weiß, der Junge kann abliefern, wenn er denn muss. Es gab schon wirklich gute Matches von ihm.
Definitiv, auf jeden Fall.
Aber was soll der Quatsch hier?
Ja, ich verstehe es einfach nicht. Bringt sich in der Show absolut gar nichts.
Ja.
Aber es ging, ja, da kam, glaube ich, eine kleine Promo für Collision. Das fand ich okay.
Ja.
Und ja, mal gucken, wie das dann wird. Und es ging dann Schlag auf Schlag weiter. Und Willow Nightingale.
Habe ich es nicht vorausgesagt, dass sie sofort einsetzen werden, sobald sie den Strong-Titel hat?
Yep.
Danke. Ja, weil es war ja klar. Weil nämlich als Ken dann meinte, ja, okay, sie hat den Strong-Titel gewonnen. Ich so, natürlich werden sie einsetzen. Wenn sie den Titel haben, dann wird Tony, das wird das Erste sein, was sie machen. Und was passiert? Sie wird bei Dynamite sofort gezeigt. Ja, ich habe den Strong-Titel. Und dann habe ich auch direkt zu Ken gesagt, und jetzt dauert es keine Woche, dann hat sie ein Title-Match irgendwo, wahrscheinlich bei Rampage. Und genau so ist es gekommen. Und es geht gegen die Undercard Amy Sakura. Und Sakura ist viel zu stark dargestellt. Es ist vollkommen lächerlich. Der ganze Quatsch geht 8 Minuten und Sakura ist ein Opening Match. Sie wrestelt nur Dark.
Ganz genau. Komplett hirnrissig.
Ja, komplett, und Sakura dominiert sie dann hier in vielen Bereichen auch noch. Gesagt habe, nee, das ist einfach Quatsch. Willow Nightingale ist im Finale dieses Tournaments gewesen. Sie hat Mercedes Moné besiegt. Yo, die muss eigentlich in 5 Minuten klare Kante mit Amy Sakura machen. Dr. Bomb Ende und auch dominant dargestellt werden. Nee, dann muss es natürlich wieder... Wir sind wieder an den Anfängen von AEW Dynamite, wo Leute gegen irgendwelche Job- oder Undercard-Guys 9, 10, 11 Minuten haben. Das ist einfach zu viel, Leute.
Absolut. Und ich glaube, es war auch einmal die Dr. Bomb falsch angesetzt. Da konnte sie Amy Sakura, glaube ich, nicht richtig hochheben. Das geht auch nicht. Also das,
ja, Amy ist nicht richtig mitgesprungen. Ich weiß nicht, ob sie gesandbagged hat. Es hat auf jeden Fall nicht geklappt. Und dann hat sie nochmal die Dr. Bomb gezeigt und dann war es das.
Es sah auf jeden Fall nicht gut aus. Ja, und ich meine, klar, ich freue mich für Willow Nightingale, vor allem, dass sie das so schnell gemacht haben. Ich freue mich für sie, aber wie du gesagt hast, die muss jetzt dominant sein. Sie hat ja auch den Look, dass sie die Dominant Force ist.
Eben. So, und das ist eben genau das und das fehlt, ja. Gut, dann haben wir die Vorschau.
Ja, geh noch einmal kurz zurück.
Ja.
Ich habe sowas von null Bock auf dieses Match. Das
Tornado-Match. Justin.
Alter, warum kein normales Tag Team? Nein, es muss ein Texas Tornado
sein. Ja, das heißt jetzt also, Texas Tornado bedeutet in diesem Moment, alle vier sind gleichzeitig im Ring.
Ja.
Braucht man doch überhaupt noch nicht. So, wenn man daraus was machen will, warum muss jedes Match eine fucking Stipulation haben? Es gibt überhaupt keinen Grund. Vor allen Dingen, es ist ein fucking Undercard-Match. Es ist totaler Quatsch. Du hast 2 Mid-Kader auf der linken Seite und 2 Undercarder auf der rechten Seite. Warum muss das Match eine Stipulation haben?
Weil sonst keiner angucken würde.
Ja,
es schaut sowieso keiner an. Ich bin, wenn ich es herausfinde, ich sag's ja, wenn ich es herausfinde, werde ich zusehen, dass ich die quartalsmäßigen Showzahlen von Dynamite, von dieser Dynamite bekomme. Und dann will ich schauen, wo, wann, wie viel welche Leute eingeschaltet haben. Vielleicht schaffe ich das irgendwie rauszufinden. Und ich bin mir sicher, dass es da bergab gehen wird.
Ja.
Ja. Und dann kommen wir schon zum Main Event.
Genau, es geht um den Ring of Honor Pure Championship. Wir haben nicht ein AEW-Title-Match, was auch totaler Schwachsinn ist.
Und darum ist Schimmelbirne plötzlich ein Contender für einen Ring of Honor-Titel.
Weil er so schöne Augen hat.
Er ist ja öfter mal bei Ring of Honor aufgetaucht und hat da um die Titel angetreten. Aber ganz ehrlich, in meinen Augen, er hat doch so gut wie nichts gewonnen. Warum ist er jetzt da? Aber keine Ahnung. Vielleicht ist es ja bei Ring of Honor passiert. Wäre dann aber ganz schön, wenn man es zumindest einmal begründet. Ja, mit einem kurzen Einspieler, wo Lee Moriarty irgendjemand Wichtigen besiegt hat, um dann zu sagen, yo, jetzt geht er hier gegen Katsuyori Shibata.
Ja.
Den ich übrigens gut finde.
Ja, der ist toll.
Weil der ist solide, der ist bodenständig und er ist realistisch und er zählt. Er zählt den Kram und das ist okay.
Und er ist aus von New Japan.
Nee, Ring of Honor.
Also fick dich, Forbidden Door.
Das war okay, weil er ist eben Ring of Honor.
Nichtsdestotrotz haben wir ja die Einblendung eben auch gesehen auf dem Titan schon New Japan.
Da sind die New Japan.
Dass er daher kommt und dann einfach bei Ring of Honor wahrscheinlich gerade das Ding gewonnen hat. Wir haben schon wieder diese Scheiße von wegen Scheiß auf die Forbidden Door.
Er hat den Titel tatsächlich schon länger und ich glaube, er ist jetzt auch die letzten Male bei Ring of Honor. Kann auch sein, dass er jetzt momentan seinen Hauptsitz in den USA hat. Habe ich auch kein Problem mit. Wie gesagt, der Ultimo Dragon war ja auch eine ganze Weile lang in der WCW. Das ist ja vollkommen okay, aber kein AEW-Title bei Night of Champions?
Wir haben hier einen Ring of Honor-Title. Das ist ganz nah dran, weil Ring of Honor ist ja gewissermaßen
gehört schon AEW. Auch
das
mir.
Wissen wir ja.
Das gehört ja auch mir.
Ja.
Oh. So.
Ja, matchtechnisch war es auch wieder okay, weil Shibata drin war. Es war alles okay.
Ja, und Lee Moriarty kann ja, wenn er will. Er ist halt einfach nur ein langweiliger Charakter. So, er kann ja, wenn er will. So, Lee Moriarty kann viele Stile mitgehen. Es war auch in Ordnung. Er kriegt auch Heat vom Publikum, weil er auch häufig die Rope Breaks benutzt, wie wir hier unten sehen. Ne? Also, wer die Ring of Honor Pure-Regel nicht kennt, da unten sind die drei Striche unter den jeweiligen Namen. Man hat, glaube ich, ein Timelimit von maximal 20 Minuten, wenn mich nicht alles täuscht. Und es ist halt so, man hat diese drei Striche, bedeuten, dass man einen Rope Break hat. Wenn man die drei Rope Breaks aufgebraucht hat, dann ist es halt tatsächlich so, dass es keinen Rope Break mehr gibt. Wird man dann wieder in den Haltegriff genommen, muss man es halt aushalten oder versuchen, irgendwie so aus dem Griff rauszukommen. Das ist ja schon seit Jahren so bei Ring of Honor. Das ist auch in Ordnung.
Hm. Und einen Handshake muss es da, glaube ich, auch dann immer geben, vor und nach dem Match. Das ist, glaube ich, auch...
Genau. Pure. Das ist der Code of Honor.
Genau.
Das ist auch okay. So. Und dann gab es den PK und dann wird er gepinnt und das war's. Und dann kommt Daniel Garcia wieder raus, weil der... kennst Lieblingswrestler?
Ja.
Weil der war ja schon mal Pure Champion. Wir erinnern uns an die Mini-Fehde mit Wheeler Yuta und das war ja auch in Ordnung und der kommt jetzt raus und dann kündigt er halt an, ja, ich will gegen dich antreten, Shibata-Brötchen. Und das ist es dann. Ja, gut, okay, kann man machen, aber alles in allem Rampage wieder in meinen Augen absolut vergessenswert, weil
komplett
belanglos, es ist einfach vollkommen unnütz irgendwie und
ja, schade. Dynamite hat stark angefangen, fand ich auch einige Sachen richtig gut, hat sehr stark nachgelassen im letzten Drittel. Rampage waren wrestling-technisch, da braucht man nicht drüber reden, da waren ein paar gute Sachen dabei. Aber es hat keine Stories, kaum eigene AEW-Wrestler.
Ja.
Für was? Wenn Rampage das so jetzt werden soll, dass es dark, schräg, ja, hier können die anderen Talente auch was zeigen und da kriegen halt die Fans in der Arena ein paar gute Matches, soll es von mir so sein. Aber zur Zeit, wie es jetzt ist, ist Rampage noch immer die B-Show. Also eigentlich sollten hier auch Storylines weitergeführt werden. Nix. Außer, okay, ach ja, Entschuldigung, das Jared Aubrey Edwards, ja, nee.
Ja.
Ja, Dynamite würde ich eine Schulnote ja von, ja, sagen wir mal, dann der soliden 3 geben. Das war okay. Rampage wird für mich nicht bewertet, weil es im Grunde keine richtige AEW-Show meiner Meinung nach war.
Ja. Es war halt einfach wieder nur Darstellung von, guck mal, wen wir alles da haben. Und das ist halt teilweise einfach echt zu wenig, bin ich ganz ehrlich. Also das tut mir leid, aber ja, es ist halt einfach ein Showcasing von, yo, wir haben die und die und die und die haben jetzt Matches gegeneinander. Pff, sorry, AEW, aber Alter, get your shit together. Also ihr müsst einfach anfangen und ihr habt ja ein paar Ansätze bei Dynamite gezeigt, dass ihr es ja eigentlich könnt. Ihr müsst einfach anfangen, Kram mal fertig zu machen, so Storylines weiter zu spinnen und so weiter und so fort, weil wenn das wieder nur so läuft, dann haut das nicht hin. Und eine Rampage, wo einfach nur random irgendwelche Leute aus irgendwelchen Ligen aufeinandertreffen, nö, das will ich mir einfach nicht mehr angucken. Das kannst du am Anfang, konntest du am Anfang von AEW machen, aber nicht bei einer etablierten Liga. Irgendwann ist gut.
Ja, weil wenn es so weiterläuft, hast du es ja gesagt, dann schaue ich mir auch Rampage kaum mehr an, weil dann interessiert es mich auch einfach nicht.
Ja. Ich denke, Rampage werden wir eh streichen, früher oder später, aber es ist wirklich so. Ich meine, wir sehen es ja bei uns im Chat, in den Kommentaren, immer wieder etliche Leute sagen, dass sie AEW einfach nicht mehr gucken. Und ich kann die Leute komplett verstehen. Ja. Ich habe ganz ehrlich, jedes Mal, wenn wir AEW für euch gucken, denke ich mir auch immer, oh scheiße, schon wieder. Es sind wieder 2 Stunden, beziehungsweise 1 Stunde, die ich nicht zurückkriege. Da ist nichts. Ja. Es unterhält einen einfach nicht richtig, weil es einfach nur dahingequälte Kacke ist. Es fühlt sich an wie eine Indie-Show, wo jemand ordentlich Geld reingebuttert hat. Aber das auf Dauer funktioniert sowas nicht. Es geht nicht.
Absolut. So, wir sind aber am Ende. 1:11 jetzt schon wieder. Wir sind raus für heute am Sonntag. Wir sehen uns natürlich am Dienstag wieder live um 20.30 Uhr, wo wir dann SmackDown und Raw besprechen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, SmackDown war besser als Dynamite und Rampage zusammen. Auf Raw bin ich noch gespannt. Da wissen wir noch nicht, was auf uns zukommt. Aber Ken und ich, wir haben gestern schon SmackDown geguckt und es war ziemlich gut. So, dann dürft ihr euch noch verabschieden.
Sagt er.
Ruhe, du AEW-Fan.
Genau.
Was?
Ja. Ich habe alles gesagt, was zu sagen ist. Sonst würde ich mich auch nicht wiederholen. AEW kriegt deinen Scheiß zurecht. Und bis Dienstag. Reingehauen.
Jo, bis Dienstag, sag ich auch. Tschüss.